Ich habe mich früher als Kind immer riesig gefreut, wenn so ein schöner Sommersonntagmorgen war. Bin dann immer in den Kindergottesdienst gegangen und sehr oft ist da ein Lied gesungen worden. Und wenn das gesungen worden ist, da war dann wirklich alles perfekt. Da habe ich mich dann riesig gefreut innerlich. Und zwar ist das Lied 459, Geh aus mein Herz und suche Freud. Und das würde ich gern mit euch singen. Heute immer über dieses Lied und dachte, der Paul Gerhardt, der dieses Lied geschrieben hat, das muss wirklich ein fröhlicher Mensch gewesen sein, weil das Lied ja doch recht fröhlich und beschwingt ist. Und als ich dann älter wurde, habe ich gehört aus seinem Leben, dass es ihm oft gar nicht gut ging. Er hat sehr viele Kinder verloren und sehr viel Schlimmes auch durchgemacht. Und dann habe ich eigentlich erkannt, was er hier in diesem Lied zum Ausdruck bringt, nämlich dass er im Grunde genommen gelernt hat, wirklich in allen Situationen auf Gott zu vertrauen. Und dass er dann auch immer wieder mal, gerade wenn es schön draußen war, den Blick in die Natur gemacht hat und gesehen hat, wie Gott ist. Und Jesus fordert uns ja auch dazu auf und ich möchte uns gerade diese Stelle lesen. Und ich denke, es tut gut, wenn wir so im Alltag drin stehen, oft Sorgen machen über dies und jenes. Es tut gut, sich da mal rausreißen zu lassen, den Blick woanders hinzulenken. Und zu erkennen, was die wirklichen Gegebenheiten sind. Ich möchte uns aus Matthäus 6 vorlesen, was Jesus sagt. Er sagt, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet doch die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Und ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr auch tun, euch, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allem trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Jesus sagt uns, lenkt den Blick einfach mal auf diese Realitäten. Gott sorgt. Und ich weiß nicht, wie du jetzt heute Morgen hierher gekommen bist, wie es dir geht, wie es in deinem Leben aussieht, ob es da Berge voll Sorgen gibt oder vielleicht auch gar nicht. Ich denke, für uns alle ist wichtig, dass wir heute Morgen unseren Blick auf unseren himmlischen Vater lenken und dort wieder ganz neu begreifen und erkennen, wer wir sind, wer er ist und dass er für uns sorgt. Ich möchte mit uns gern beten, dazu stellen wir auf. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen jetzt. Dass wir wissen dürfen, wir haben einen Vater im Himmel, einen guten Vater. Einen guten Vater, der alles geschaffen hat, auch uns. Und der wirklich es gut meint mit seiner Schöpfung. Der sein Liebstes gegeben hat, seinen eingeborenen Sohn, um diese Schöpfung, die von ihm abgewichen ist, zu retten, um uns zu retten. Herr Jesus, du bist gekommen, du hast dich für uns geopfert, du hast alles gegeben, dein eigenes Leben für uns. Und damit hast du die Liebe des Vaters zum Ausdruck gebracht. Und du möchtest uns retten, unser Leben, du möchtest uns Sinn geben. Aber nicht nur das, du möchtest auch für uns sorgen und du tust es tagtäglich. Herr, wir leben aus deiner Hand, die Luft zum Atmen, das Wasser, die Nahrung, alles kommt von dir. Ohne dich wären wir nichts, Herr. Herr, wir stehen ganz und gar in deiner Hand. Oh, hilf, dass wir das heute Morgen sehen, begreifen und dass wir uns dir anvertrauen. Herr, du siehst, wie oft unser Herz verzagt ist. Du siehst, wie oft wir uns Sorgen machen, wie oft wir uns allein gelassen fühlen. Du siehst, wie wir oft grübeln und nicht wissen, wie es weitergehen soll. O Herr, hilf uns, auf dich zu sehen. Ich danke dir für diesen Gottesdienst und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du zu uns sprichst und dass wir dich erkennen dürfen. Danke, lieber Herr, dass du jetzt da bist. Amen. Amen. Wir wollen jetzt das Lied 378 miteinander singen. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Ja, ich möchte heute Morgen Sieghard begrüßen, der bei uns ist, der uns die Predigt weitergeben wird. Ganz herzlich willkommen. Ansonsten weiß ich nicht, ich glaube, wir haben heute sonst keine Gäste unter uns. Die Jugend ist, glaube ich, auf dem Jugendmissionstag. Die fehlt heute, man merkt es, die Reihen sind gelichtet. Ansonsten habe ich jetzt bekannt zu geben nur einen Termin, und zwar Montag, nicht der kommende, sondern erst in einer Woche. Da ist Kindergottesdienst, Mitarbeiterbesprechung, das vielleicht schon mal vormerken. Sonst habe ich jetzt keine Bekanntmachung. Es wäre Raum, wenn jemand Grüße hat, wenn jemand irgendetwas weitergeben möchte, dann wäre jetzt Gelegenheit dazu.
Ja, ich habe verschiedene Dinge. Zum einen habe ich eine Mail bekommen, sind ja auf den Philippinen einige Geiseln genommen worden durch die Abu Sayyaf. Und war für mich eigentlich bewegend zu lesen, jemand Verwandtes, sind ja New Tribes Missionare, jemand Verwandtes von diesen Missionaren hat eine Mail geschickt, die ist an mich weitergeleitet worden. Und es ist einfach der Gedanke, auch für diese Geschwister zu beten. Und eine Theresa schreibt da mit Datum vom 19. Juni, eine der drei Geiseln war vor 3 Tagen freigelassen worden und hat dabei auch Informationen weitergegeben über Martin und Gracia, das sind diese Missionare. Er sagte, dass es ihnen emotional gut geht, aber dass sie sehr müde sind, weil sie bei Nacht die Standorte wechseln und dann eben tagsüber versuchen müssen zu schlafen. Die beiden seien immer noch zusammen, obwohl jetzt auch Informationen kamen, dass die Gruppe aufgeteilt wurde, damit sich die Rebellen so schneller bewegen können und verstecken können. Sie würden einigermaßen ordentlich behandelt und dass diese beiden, gerade Martin und Gracia, eine Art auch geistlicher Leiter für diese Gefangenen geworden sind. Es ist ihnen erlaubt, dass sie jeden Tag ein Treffen, sind ja eh beieinander, aber eine Versammlung praktisch abhalten, wo sie gemeinsam singen und beten können. Eine schwierige Situation ist die Versorgung. Sie essen nur, was sie eben von Leuten dort in der Gegend zugesteckt bekommen, aber das ist nicht ausreichend. Martin hatte eine Rückenverletzung davongetragen, die aber gut heilt, das ist wohl oberflächlich. Und jetzt war was sehr Bewegendes eigentlich. Da schreibt sie, dass Martin in Rose Hill war, 4 Tage bevor er gekidnappt wurde und teilnahm an der Gebetsversammlung an einem Mittwochabend. Und er sagte da, dass sie berufen sind, nicht zu einem bestimmten Platz oder zu einer bestimmten Aufgabe, aber immer und überall dem Herrn zu folgen, egal wo er hinführt. Und dass er dafür betet, dass viel, und sie betet dafür, dass viele Menschen jetzt durch dieses Zeugnis der beiden einfach mit Christus bekannt gemacht werden. Und jetzt kamen aber Leute auf sie zu, Christen, die sagten, es ist doch eine tolle Möglichkeit, dass diese beiden jetzt für diese Moslem-Rebellen ein Zeugnis ablegen dürfen. Und das sagt sich natürlich sehr leicht aus einer großen Distanz heraus. Und wenn man so familienangehörig ist, da kommt dann schon auch, sag ich mal, eine ganz andere Betroffenheit und ein anderes Nachdenken über diese Situation auf. Und sie stellt die Frage, ob man so auch reden würde, wenn man an der gleichen Stelle wäre, wenn man selber Geisel wäre, ob man dann auch diese Haltung hätte, es ist eine Möglichkeit, die Gott mir gibt, diesen Menschen ein Zeugnis zu sein. So, die Leute, die ihr das gesagt haben, die hat sie einfach gefragt, würdest du tauschen wollen? Und sie schreibt, dass sie weiß, dass es für die beiden sicher schwierig ist, die Kinder aufzugeben, die Familie, die Freiheit für diese Zeit, ohne zu wissen, wie es weitergeht, wie lange das gehen wird. Was sind wir bereit für den Herrn zu geben und damit Menschen mit dem Evangelium erreicht werden? Können wir, fragt sie, ernsthaft dafür beten, dass die beiden ein Zeugnis sind für ihre Geiselnehmer, wenn wir nicht bereit sind, für den Herrn Opfer zu bringen? Vergib mir, wenn ich das so freimütig frage. In der Gemeinde sangen wir ein Lied. Wir wollen dem Herrn folgen bis in den Tod. Und das sangen wir auf gepolsterten Stühlen mit der Klimaanlage, wo es ein angenehmes Raumklima war. Und sie schreibt, da war ich herausgefordert, da sah ich mich herausgefordert, mein eigenes Herz zu prüfen, ob ich das noch singen würde, wenn ich am Platz von diesen beiden wäre. Und sie schließt dann mit der Bemerkung und dem Vers, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich denke, wir sollten uns nachher Zeit nehmen, einfach auch für diese Geschwister zu beten. Ich möchte auch noch einige andere Informationen weitergeben. Im Hinblick auf den Bau ist es so, dass die Baustelle eingerichtet ist. Die Streifenfundamente sind bereits ausgegossen. Es hat sich jetzt allerdings letzte Woche herausgestellt, dass es doch noch eine Verzögerung gibt im Hinblick auf die Auszahlung vom Baudarlehen. Weil die Stadt hier das Grundstück noch ausmessen muss, damit es vollends eingetragen werden kann beim Notariat. Also wir laufen hier in eine zeitliche Schere rein und es ist unser Gebetsanliegen, dass das möglichst schnell doch auch vonstatten gehen kann. Der Herr Helmschmidt vom Liegenschaftsamt hat zugesagt, dass er sich darum kümmern will. Aber es ist ein Gebetsanliegen, dass das nicht unnötig verzögert wird. So betet auch dafür. Wir wollen uns dann immer an den ersten Sonntagen im Monat nachmittags, so wie wir es gehalten haben, wenn wir es 2:30, glaube ich, gell? Um 2:30 auf der Baustelle treffen, wer Zeit hat, wer gern dabei sein möchte, dass wir uns dort einfinden zum gemeinsamen Gebet und dann uns danach aufteilen, um in den Häusern hin und her Kaffee zu trinken. Soweit mal die Informationen dazu.
Sind sonst noch Dinge bekannt zu geben oder weiterzugeben?
Ich habe gestern Abend mit Christina telefoniert und hat sie die Grüße auch von ihr und Gemeinde. Sie hat kurz erzählt, ein bisschen wie es gerade bei Ihnen aussieht. Es ist ja so, dass sie, als sie letztes Mal hier war, vor einige Wochen erzählt hat, dass so ungefähr die halbe Gemeinde aus Afrikaner bestehen, interessanterweise in Irland. Und das ist jetzt aber wiederum ganz kurzfristig letzte Woche geändert, hat sich die Situation geändert, denn Sommersaison in Tramore beginnt. Und das heißt, die Ferienquartier ist frei geworden und so wurden diese Afrikaner leider umquartiert, mussten woanders hin, sind jetzt nicht mehr da. Und ja, gleichzeitig ist so, dass das Leiter-Ehepaar, da war ja sie stark erkrankt, und so eine atypische Lungenentzündung, musste ins Krankenhaus, war längere Zeit weg. jetzt, als sie nach Hause kamen, ist ihre Mutter verstorben, jetzt sind sie wieder weg und das Ganze haben sie gar nicht so jetzt mitbekommen. Wenn sie also wieder zurückkommen werden, dann wird die Gemeinde eben werden die Afrikaner nicht mehr da sein. Und das andere ist, dass auch das zweite deutsche Missionsehepaar von DMG, die in Irland sind, wohl, hat sie erzählt, irgendwie das Land wechseln werden und somit auch sehr kurzfristig nicht mehr in Irland sein werden. Ich habe sie noch kurz gefragt, ob sich da schon was ergeben hat mit ihrem Wunsch, dass irgendwo Beziehungen aufgebaut wurde, Freundin oder so. In die Richtung hat sich noch nichts ergeben, aber es geht ihr auf jeden Fall trotzdem eigentlich sehr gut, sagt sie.
Ja, wenn jetzt sonst nichts weiterzugeben ist, dann würde ich sagen, dass wir jetzt noch eine Gebetsgemeinschaft machen und wo wir gerade auch die Anliegen mit vor den Herrn bringen. Der Gemeinde bringen. Du siehst, dass mit dem Bau begonnen wurde. Du siehst aber auch die Schwierigkeiten, die sich jetzt aufgetan haben. Herr, wir wollen es dir anbefehlen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du einfach auch hier Wege ebnest, Herr. Und gerade in solchen Situationen erkennen wir immer wieder auch, wie machtlos wir sind, wie wenig wir vermögen und können, Herr, und dass wir doch wirklich von dir abhängig sind. Herr, wir wollen es dir hinlegen, die ganze Situation mit dem Bau, möchte dir aber auch die Gemeinde als Ganzes hinlegen, die innere Situation der Gemeinde. Ich möchte dich einfach auch da bitten, dass du uns hilfst, Herr, dass wir uns von dir, Herr, führen und leiten lassen, Herr. Dass wir unser Vertrauen auf dich setzen und dass wir mit dir Gemeinschaft haben und so auch Gemeinschaft dann untereinander pflegen können, Herr. Ich möchte dich auch bitten, dass du uns hilfst, Herr. Du siehst, dass sehr oft gerade die Sünde es ist, die Gemeinschaft verhindert, Herr. Und du weißt auch, wie anfällig wir sind, dass Sünde in unserem Leben hineinkommt und dass wir es vielleicht nicht bemerken und einfach auch das dulden. Und dadurch auch es unmöglich machen, gute Gemeinschaft mit dir und auch untereinander zu haben. Und genau da bitte ich dich, dass du uns hilfst, so wie wir es im Johannesbrief lesen, dass wir uns dessen bewusst werden, wo wir vielleicht falsch liegen und dass du uns wirklich korrigierst. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, ja, wirklich in dieser Abhängigkeit zu dir zu stehen und auch da zu sehen, Herr, wie es in meinem Leben aussieht, Herr. Dass ich dir Raum gebe und dass ich mein Vertrauen wirklich auf dich setze, Herr. Hilf mir du dabei, gerade auch im Alltag. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für diesen Gottesdienst und ich möchte dich einfach auch bitten, dass du uns reich segnest durch dein Wort, das Sieghard uns verkündigen wird. Amen. Wir wollen uns vor der Predigt das Lied 106 singen. Trachtet zuerst.
Von dem schönen Wetter, das man dir so angepriesen hat, fehlt uns nur ein bisschen der Schwung, ja? Ja, ich möchte ganz herzliche Grüße weitersagen von der Gemeinde in Engstingen und der entstehenden Gemeinde in Gammertingen. Wir erleben sehr schöne Dinge mit dem Herrn, gerade im Moment, sind dankbar dafür. Heute ist auch Gottesdienst in Gammertingen, vielleicht als Gebetsanliegen betet, wir suchen dringend einen beständigen Raum, wir wechseln halt immer von einem Raum in den anderen, haben zwar so Zusagen von der Stadt, wo wir uns versammeln dürfen, aber wir suchen doch einen beständigen Raum für die Gemeinde, das als Gebetsanliegen. Letzten Sonntag haben wir eine Taufe gehabt, hat sich ein Bruder taufen lassen aus einem Dorf in der Nähe. Und er hatte den Wunsch gehabt, sich draußen taufen zu lassen. Und es war natürlich schwierig vom Wetter, nicht wahr? Also wenn es so wäre wie heute, wäre es super. Und ich habe ihm das zugesagt, gesagt, gut. Dann sind wir beim Taufbecken aufstellen, dicke Wolken, es fing an zu regnen. Dann sagt mein Mitältester, ja komm, wir stellen lieber das Taufbecken gleich rein in den Gottesdienst. Dann gesagt, nein, ich habe es dem Bruder versprochen, jetzt stellen wir es draußen auf und ich bade schon die Sache irgendwie aus. Im wahren Sinne des Wortes. Und die Gemeinde kann dann an den Fenstern stehen und rausgucken. Und so haben wir gebetet und der Reinhold, der sich taufen ließ, hat gebetet. Und ich bin nachts aufgewacht und hörte das Tropfen am Rollladen. Habe auch gebetet und der Herr hat wirklich zwei Wunder getan an diesem Sonntag. Großteil seiner Verwandtschaft war da und er hat ein Zeugnis gegeben, ein wunderbares Zeugnis von seiner Bekehrung, was sie sehr ergriffen hat, auch das Wort.
Und der Herr hat den Himmel zerrissen und es schien die Sonne und wir konnten draußen eine richtig schöne Taufe haben. Also wir waren ganz dankbar für das, was der Herr so tut und wie er Gebet erhört. Also seid ganz mutig in Bezug auf euer Bauen. Der Herr wird Großes tun und er wird vielleicht die anfänglichen Probleme, die sich auftun, wie so kleine Wolken wegschieben und euch dann reichlich segnen. Ja, ich möchte heute über ein Thema sprechen, das ich auch in unserer Gemeinde behandelt habe, was mir schon so die letzte Zeit ein bisschen so auf dem Herzen lag, wo ich darüber viel nachgedacht habe, auch die Bibel darüber studiert habe. Und zwar das Thema ist Unterordnung im Licht der Bibel. Was bedeutet das? Ich möchte heute einen Vers lesen aus Epheser Kapitel 5, die Vers 21. Und eigentlich sind die Verse 22 bis 6, Vers 9, schließen sich da an. Im griechischen Text gibt es ja keine Unterbrüche, so in unserer Bibel, wo dann da stehen häusliche Pflichten oder Kapitel- und Verseinteilungen, sondern in der griechischen Bibel ist das ein Kontext. Und da steht in Vers 21, Kapitel 5, seid dabei einander untertan in der Furcht Christi. Und dann kommen die verschiedenen Untertanordnungen, die Gott da der Gemeinde und den einzelnen Christen gegeben hat. Also heute der Leitgedanke, Umgang mit Autorität. Seid einander untertan in der Furcht Christi. In der letzten Zeit, wie gesagt, habe ich viel darüber nachgedacht. Wir leben heute in einer Welt der Individualisten. Diese gab es natürlich auch damals, zur Zeit des Apostel Paulus, das ist ganz klar. Apostel Paulus schreibt im Philipperbrief, denn sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Jesu Christi ist. Also dieses Problem gab es damals auch vor 2000 Jahren, nur ich denke, heute ist es flächendeckender und auch viel, viel schwerwiegender als damals. Das sehen wir zum Beispiel heute, in Deutschland gibt es 13,2 Millionen Singles-Haushalte. Ich habe nichts gegen Singles, ja. Aber Singles-Haushalte, Menschen, die bewusst allein leben, weil sie sich nirgendwo binden wollen. Sie wollen schon einen Mann haben oder eine Frau haben für gewisse Stunden, aber sie wollen ihre Freiheit haben. Keine Grenzen. Was nochmal ins Auge springt, sind zum Beispiel so Fitnesscenter, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Ich war so in Göppingen vor ein paar Wochen in der Gemeinde und gegenüber der Gemeinde in Göppingen steht ein riesengroßes Fitnesscenter. Und da habe ich mir gedacht, mal gucken, wie viele Autos da so morgens stehen. Ja, da war der Parkplatz hier voll bei diesem Fitnesscenter und bei der Gemeinde standen so ein paar Autos. Ja. Also der eigene Körper wird zu einem Gott. Man läuft heute wegen jedem kleinen Wehwehchen zum Arzt. Die Frisur, das Aussehen, die Kleidung und so weiter, das ist ganz wichtig heute. Und ich denke, wir erschrecken, wenn wir solche Stellen in der Bibel lesen, wie bringt eure Leiber da als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Das schreckt uns richtig heute in unserer Gesellschaft heute auf. Dabei müssen wir bedenken, dass diese Ich-Anbetung ja durch die Medien ja begünstigt wird und in uns so tröpfchenweise hineingeschleust wird. Und das zeigt sich dann in unserer Einstellung zu Gott, zum Glauben und zur Gemeinde. Gemeinden klagen über die Unverbindlichkeit der Gemeindeglieder oder der Besucher im Gottesdienst. Manche Gemeinden haben so viele Gottesdienstbesucher, aber wenig Mitarbeiter. Und sie ringen ständig wirklich nach Mitarbeitern. Man beobachtet, konsumiert und hält sein Schäfchen im Trockenen, will keine Bindungen, das engt einen ja ein. Gemeindetourismus ist sehr beliebt heute. Man geht mal in die Gemeinde, mal in jene Gemeinde, mal sehen, was da ist. Der Reutlinger Generalanzeiger, der bringt ja alles. Aha, da haben sie jetzt einen Tag der offenen Tür, da gehe ich mal hin oder da gehe ich dorthin. Und wenn man solche Christen fragt, was bringt dir dein Glaube? Dann kommen meistens so Antworten wie, es hilft mir, ein glücklicher Mensch zu werden. Oder der Herr segnet mich, gibt mir, peppelt mich auf, baut mich auf. Und das ist natürlich schön und gut alles. Aber ich denke, das ist nicht das, was Gott immer in unserem Leben erreichen will. Dieser Individualismus schlägt sich auch in der Predigt nieder. Man predigt da nicht mal über solche Dinge wie Sünde, Bekehrung und Buße. Wann hast du mal die letzte Predigt darüber gehört? Man predigt meistens über richtiges Mannsein, richtige Frausein, Selbstwertgefühl, Partnerschaft und so weiter. Das sehen wir auch ganz besonders in der Seelsorge. Tausende von Büchern gibt es in diesem Bereich, gute und schlechte, die sich darauf konzentrieren, das klarzumachen, was uns Sorgen bereitet. Man rennt von einem Seelsorger zum anderen heute und will ja nur seine eigene Meinung bestätigt hören. Also wenn man fragen würden, diese Leute, wo warst du schon alles gewesen mit deinem Problem, da hätte man sich echt als Ältester viel Zeit ersparen. Aber das habe ich oft erlebt. Und der schlimmste, glaube ich, und der gefährlichste Auswuchs dieses Individualismus in unserer Gesellschaft, auch unter Christen, ist die Auflehnung gegen Autorität. Die Menschen von heute, auch Christen, tun sich sehr schwer mit der Unterordnung unter eine bestehende Autorität. Das sehen wir daran, dass in vielen Gemeinden unterschwellig etwas gärt und brodelt und eine richtige Durcheinander ist. Entweder gibt es dann eine totale Demokratie, wo jeder sagen darf, was er will und was ihm gerade so in den Kopf kommt. Ob er jetzt geistlich lebt oder ungeistlich lebt, ist egal. Entschieden wird ja nach der Zahl der Stimmen. Oder ob dann in einer Gemeinde eine totale Herrschaft ist, wo irgendeiner die Autorität führt. Das ist natürlich alles verkehrt. Aber was sagt denn die Bibel darüber aus, über die Autorität, über die Unterordnung und die Autorität? Und ich möchte heute einige Gedanken mit euch durchgehen. Mein erster Gedanke, was bedeutet Unterordnung nach der Bibel? In diesen gesellschaftlichen Trends und dem Individualismus, den wir heute geguckt haben, um dem zu widerstehen, müssen wir in diesem Stimmenwirrwarr genau die Bibel studieren. Was sagt sie denn darüber? Was sagt die Bibel dazu? Wenn wir über Unterordnung und Autorität heute reden, müssen wir eins klar sehen. Alle von Gott delegierte Autorität dient dazu und zu dem einen Zweck, alles unter Gottes Herrschaft zu unterwerfen, damit man sich letztendlich Gott beugt. Und das gilt dann für alle Bereiche, für den Staat, für meinen Arbeitsplatz, für meine Ehe, Familie und selbstverständlich auch für die Gemeinde. Indem wir uns der von Gott gegebene Autorität unterwerfen, unterwerfen wir uns unter die Regierung Gottes. Es ist leicht zu sagen, ich unterwerfe mich Gott. Also Gott ist mein wirklicher Chef. Als Christ sage ich, unterwerfe mich Gott, aber ich unterwerfe mich nicht den Autoritäten, die Gott in meinem Leben eingesetzt hat. Dann eigentlich verweigere ich ihm die Autorität Gott. Mein erster Gedanke unter diesem Punkt, ich möchte, wenn wir in der Frage der Autorität weitergehen, mal betrachten, wie Jesus Christus und der Vater diesen Gedanken erläutert an ihrem Leben, in ihrer Beziehung. Wenn wir jetzt unser Augenmerk mal auf die Beziehung Jesu zum Vater richten, dann können wir Folgendes lernen für alle anderen Beziehungen in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Wir wissen alle, dass Jesus Gott ist. Genauso wie der Vater Gott ist. Und Jesus hat oft gesagt, ich und der Vater sind eins. Damit macht er klar, dass er Gott ist. Aber Jesus Christus ordnete sich der Autorität Gottes unter, des Vaters. Wir lesen in Philipper 2, Vers 6 bis 8, welcher, da er sich in der Gestalt Gottes befand, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtgestalt annahm, indem er in der Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. So lebte Jesus die Unterordnung unter den Willen seines Vaters. Und noch am deutlichsten sehen wir das, wo er kurz vorm Kreuz stand und der Feind ihn angefochten hat und schon dieses Schatten des Kreuzes auf seinen Weg fiel, betet er zu seinem Vater, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So lebte Jesus Christus die Unterordnung unter dem Willen des Vaters. Und sein größter Wunsch war und ist, dass Menschen sich genauso dem Willen Gottes unterwerfen, wie er sich dem Willen des Vaters unterworfen hat. Jesus hatte sich dem Vater völlig und willig untergeordnet und Gott hat im Gegenzug Jesus über alle Namen erhöht, die es überhaupt gibt. Und hieraus kommt auch nochmal ein Grundsatz und ein geistliches Prinzip, das bedeutet, dass nur der Autorität auch bekommen kann, der sich unter bestehende Autorität auch unterordnen kann. Mein zweiter Gedanke, die Gemeinde in der Beziehung zu Jesus Christus. Wir lesen in Epheser 5, Kapitel 5, Vers 23. Denn der Mann ist das Haupt des Weibes, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist des Leibes Heiland. Also Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde, das heißt, er ist die oberste Autorität in der Gemeinde. So wie Gott die oberste Autorität über die ganze Schöpfung ist, so ist Jesus Christus die oberste Autorität über die Gemeinde Jesu. Wie Jesus Christus den Willen des Vaters sich unterworfen hat, so soll die Gemeinde Jesu sich dem Willen Jesu unterwerfen. Und wir ein Wort Jesu außer Acht lassen, verweigern wir Gott oder Jesus die Unterwerfung. Das ist so schön gewesen mit der Taufe bei diesem jungen Mann am Sonntag. Er hat es sehr schwer gehabt und es ist nicht einfach, in einem Dorf, eine ganz alte Familie, dann herauszutreten und sich taufen zu lassen aus der evangelischen Kirche, nur weil man gehorsam sein will, dem Wort Gottes gegenüber. Das war nicht einfach für ihn. Aber er wollte sich dem Wort Jesu unterordnen. Und das war gut. Und Jesus sagt an einer Stelle, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, welches ihr hört, ist mein, nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Also die Liebe zu Jesus oder die Unterordnung unter den Willen Jesu erweist sich darin, wie wir gegenüber seinem Wort uns verhalten. Der nächste Gedanke, der Ehemann und Jesus Christus. Da möchte ich in Kolosser, 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 3 lesen. Da steht, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Also wir haben gesehen, die Gemeinde soll sich Jesus Christus unterordnen. Der Mann soll sich Jesus Christus unterordnen. Gott, Christus, Mann. Was bedeutet es, dass Christus das Haupt vom Mann ist? Nun, das bedeutet erstens, dass die Männer sich so Christus unterwerfen sollen, wie Jesus Christus sich dem Vater unterworfen hat. Das ist so der Gedanke, der hier hineinspielt. Das Leben eines Mannes Gottes soll daran erkennbar sein, wie er wirklich bereit ist, völlig bereit ist, das Wort Jesu zu halten und zu tun. Dass die Charaktereigenschaften Jesu Christi in seinem Leben zum Vorschein kommen. Und wie weit sich ein Mann Christus unterordnet, insoweit, insofern wird in seinem Leben Christus sichtbar werden. Und das ist so dieses, was die Unterordnung auch mit sich bringt. Das sehen wir ganz schön bei einem Mann, Johannes dem Täufer. Er war ein sehr beliebter Bußprediger seiner Zeit. Und als Jesus Christus kam und er wusste, dass er ein Diener Jesu Christi ist und sich unter Jesus Christus unterordnet, trat er zur Seite und ließ Jesus Christus vorangehen und hat gesagt diesen bekannten Satz, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Solche Männer brauchen wir heute, liebe Freunde, liebe Geschwister. Männer, die sich wirklich ganz Jesus Christus unterwerfen. Nicht, die sich in jeder Lage durchsetzen können. Nicht, die auf jeden Satz auch eine Antwort haben. Nein, die wirklich sich dem Wort Jesu ganz unterstellen. Das sind keine Schwächlinge, das sind in Wahrheit wirklich mutige Männer. Der nächste Gedanke, D, wie sich Frauen den Männern unterordnen sollen. Das ist ein Gedanke, der heute auch nicht so populär ist. Nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in den Gemeinden. In Epheser 5, Vers 23 lesen wir, denn der Mann ist das Haupt des Weibes, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist des Leibes Heiland. Das nächste Gebiet, wo wir Unterordnung lernen, oder Unterwerfung lernen, ist das Gebiet der Ehe. Und die Rolle der Frau hat Gott nicht Kultur und Umstände und menschlicher Vorliebe überlassen, sondern in seiner Schöpfungsordnung angeordnet. Das Problem in vielen Ehen von heute und das Problem von vielen Scheidungen ist, dass wir die Schöpfungsordnung auf den Kopf gestellt haben. Wir haben das Wort Gottes verlassen und die Rollen vertauscht. Und diese vertauschten Rollen führen dazu, dass man unbefriedigt ist in den Verhältnissen und eigentlich alle Beteiligten unzufrieden sind. Wenn wir uns der von Gott gegebenen Autorität nicht unterwerfen und gegen von ihm gegebene Autorität rebellieren, rebellieren wir letztendlich gegen Gott. Das ist das Problem. Ein Dirigent wurde mal gefragt, was ist das schwierigste Instrument in einem Orchester? Dann hat man ihm geantwortet, die zweite Geige. Weil die zweite Geige das schwierigste Instrument ist, weil keiner die zweite Geige spielen will, jeder will die erste spielen. Deshalb ist die zweite Geige die wichtigste, weil sonst fehlt die Harmonie. Und das ist der Platz, den Gott der Frau in der Ehe angeordnet hat. Und das ist keine Degradierung, sondern Schöpfungsordnung Gottes. Die Frauen, steht in Epheser 5, Vers 22, seien ihren eigenen Männern und dann als dem Herrn. Das ist eine geistliche Angelegenheit. Darum geht es wirklich, dass man das Vorbild nimmt, in der Gemeinde. Die Unterordnung umfasst das Gebiet auch, dass so die Gemeinde, die Unterordnung in, die Frau die Unterordnung in an der Gemeinde lernt, wie sie sich Christus unterordnet. Das ist mir ganz groß aufgegangen im Studium dieses, dieser Zusammenhänge. Das Vorbild des Mannes ist Christus, wie er sich für die Gemeinde opfert und gibt und sie versorgt und sie liebt. Natürlich gibt es auf dem Gebiet der Ehe die schlimmsten Auswüchse und die schönsten Blumen. Gibt es Männer, die rücksichtslose Diktatoren sind, die auf diese Stelle pochen, ja, und sie durchsetzen wollen. Da gibt es Männer, die herrschen wie in einem Regiment in ihrer Familie. Das ist nicht das, was Gott angeordnet hat hier an dieser Stelle. Da gibt es natürlich auf der anderen Seite auch Frauen, die so tun können, dass sie keiner Fliege einen Flügel krümmen können, aber zu Hause haben die Männer nichts zu lachen. Ich las von einem Mann, der seit nunmehr 20 Jahren ein Liebesgedicht Tag für seine Frau schrieb. Und dann machte in London so ein Scheidungsprozess deutlich, dass er diese Verse nicht dichtete, um die Freuden der Ehe zu verherrlichen. Er schrieb sie aus Angst vor dem, was passieren würde, wenn er sie nicht schreiben würde. Er schrieb sie, um seine herrische Frau zu besänftigen. Ein armer Mann. Und viele solcher Männer und verzweifelte Frauen leiden in den Ehen, weil Gottes Ordnungen mit Füßen getreten werden. Und was für ein Genuss kann doch mal eine Ehe sein, wenn man sich an Christus orientiert, seinen Worten sich unterwirft und seine Frau selbstlos liebt und wo die Frau freiwillig sich solcher Führung unterordnet, das kann ein kleines Stück Himmel sein auf Erden. Hier müssen Männer und Frauen an sich arbeiten, lernen und trotz Vollkommenheiten vorwärts gehen. Ich denke hier an Sarah. Sarah hatte einen Mann, Abraham, der war nicht vollkommen. Der hatte viele Fehler. Und er hat sich manchmal auch ganz schön daneben benommen. Und dennoch achtete sie ihn und unterwarf sich seiner Autorität. Mein nächster Gedanke, E, Gemeindeglieder und Älteste. Wir lesen in Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Führern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft ablegen sollen, damit sie das mit Freuden tun mögen und nicht mit Seufzen, denn das wäre euch zum Schaden. Ich habe gesagt, eine christliche Frau nimmt ihr Vorbild der Unterordnung unter den Mann aus dem Vorbild, wie sich die Gemeinde Jesus Christus unterwirft. Gott hat so in jede Autorität eine Vorbildfunktion eingebaut. Wenn in der Gemeinde aber Unordnung herrscht und in der Gemeinde die Ordnungen Gottes nicht befolgt werden, wird das bis hinein in die Familien verfolgt. Das ist dann ganz groß aufgegangen mir bei diesem Studium. Wenn Christus der Herr seiner Gemeinde ist, sehen wir an dem, wie sich die Gemeindeglieder der Autorität der Ältesten unterordnen. Gott hat in der Gemeinde Älteste gegeben als Autorität und Führung. Und zu diesem, das Ziel dieser Führung ist, dass die Gläubigen sich Christus unterwerfen. Und jede Ordnung ruht immer auf zwei Säulen, Autorität und Unterordnung. Eine Gemeinde ist kein Verein. Man kann Vereinsatzungen zwar für eine Gemeinde erstellen, aber eine Gemeinde ist kein Verein. Sie ist eine geistliche Gemeinschaft. Hier gelten nicht die Normen dieser Welt, auch nicht die Methoden dieser Welt. Unter den Kindern Gottes muss Gott und sein Wort regieren. Und deshalb ist das Ziel, dass älteste Männer sind, die geistlich reife Männer sind, und ihnen wurde Autorität gegeben mit einem Ziel, dass die Glieder einer Gemeinde sich der Autorität Gottes unterwerfen. Und da sehe ich heute wirklich Probleme, auch in unseren Gemeinden. Heute in der Welt des Individualismus ist vielen Gläubigen das nicht bewusst, dass die Frage der Autorität eine der grundlegendsten Fragen in der Gemeinde überhaupt ist. Wir haben vergessen, dass wir erlöst sind von unserem eigenen Willen, dass unser Leib, unser Wille eigentlich am Kreuz hängt. Ich bin gestorben mit Christus. Und wenn wir das begriffen haben, dann ehren wir Gott, indem wir uns der Autorität unterwerfen, die er gegeben hat. Es herrschen heute sonderbare Vorstellungen über das Leben in der Gemeinde. Die meisten scheinen zu denken, hier kann jeder sagen und reden, was er will und tun, was er will, was er für richtig hält. Dabei ist die Gemeinde der Ort in der Schöpfung Gottes, wo Gott dieser Welt demonstriert, wie Menschen, die erlöst worden sind, seine Autorität unterwerfen. Da schauen sogar Engel herunter und lernen aus der Gemeinde gerade das, was es bedeutet, sich der Autorität zu beugen. In der Gemeinde sollte Unterordnung unter Gottes Autorität sichtbar sein. Und das heißt, dass wir den Ältesten untertan sind und gehorsam sind. Mein nächster Gedanke, F, Kinder und Eltern. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist billig oder gut. So sind die Eltern auch die Autorität über die Kinder. Eltern haben es heute schwer, Kinder zu erziehen. Heute wird Kindererziehung schwer gemacht in unserer Gesellschaft. Eltern haben viele Pflichten und Kinder haben viele Rechte. Heute können sogar Kinder die Eltern verklagen und ihre Rechte einklagen. Eine verrückte Gesellschaft, in der wir leben. So wie der Vater sich Christus unterordnet, so wie die Mutter sich dem Mann unterordnet, so sollen sich die Kinder ihren Eltern unterordnen. Aber eine gute Kindererziehung resultiert aus dieser intakten Situation heraus. Viele Eheleute haben keine Zeit mehr füreinander. Erschöpft aus der Hektik des Alltags haben sie nur noch wenige Gemeinsamkeiten. Die Männer überlassen die Kindererziehung den Frauen, stehlen sich aus der Verantwortung, fliehen in den Beruf. Die Frauen wollen dann mehr Geld haben, vernachlässigen die Kinder und ein Teufelskreis tut sich auf. Und wenn da die Rebellion in der Teenagerzeit kommt, warum sollen wir uns denn wundern überhaupt? Man hat auf dieses Programm lang genug hingesteuert und es programmiert. Aber was soll ein gläubiger Teenager machen, wenn er sich mit solchen Eltern konfrontiert sieht? Und da sagt uns die Bibel ganz klar, dass auch gläubige Kinder sich ihren Eltern, egal welche Eltern das sind, unterordnen sollen, denn das sind die Gebote des Herrn. Mein nächster Gedanke, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Kolosser 3, Vers 22. Ihr Knechte, gehorcht in allen Dingen euren leiblichen Herren, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in der Einfalt des Herzens, als solche, die den Herrn fürchten. Hier sehen wir wieder ein weiteres, wo wir uns unterordnen sollen, nämlich unserem Chef, unserem Vorgesetzten. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, ihr Knechte, bedeutet Sklave. Die hatten damals keine 35-Stunden-Woche, keine Sozialversicherungen. Die haben viel, viel schlechtere Arbeitsbedingungen als wir heute. Und da ordnet Gott an, dass sie sich ihrem Vorgesetzten oder ihrem Herrn unterordnen. Nicht jeder Arbeitnehmer, ich auch, hab nicht direkt mit dem Chef zu tun. Aber ich habe meinen Vorgesetzten, ob es ein Meister ist, Abteilungsleiter oder sonstiger. Viele heute, und das sieht man, wie viele ihre Arbeitsplätze wechseln, sie wechseln ihre Arbeitsplätze, weil sie es nicht schaffen, sich unterzuordnen. Ich hatte damit als junger Christ auch viele Probleme gehabt, mich einem Vorgesetzten unterzuordnen, wo ich seine Anordnungen nicht verstanden habe. Und als ich dann weiter im Berufsleben ging und selber 10 Leute hatte, über die ich gestellt war als Autoritäten, habe ich gemerkt, was das für eine Verantwortung ist, wie kompliziert das ist, Menschen zu führen, die sich nicht führen lassen wollen. Ein Arbeitsplatz geht es noch. Die Leute brauchen Geld, deshalb fügen sie sich, obwohl sie murren und knullen. Ja? Aber sie machen das. Und ich habe schon die Vorgesetzten, sonderbarsten Vorgesetzten gehabt, aber ich bemühe mich wirklich, ihnen zu helfen, den Betrieb zu führen und das Beste zu geben, weil Gott es angeordnet hat. Nicht, weil ich jetzt denke, das wäre vielleicht so besser oder so. Weil Gott es so angeordnet hat, tue ich das. Und Gott segnet dann. Der nächste Gedanke, ha, Bürger und die Regierung. Jedermann sei den Obrigkeiten, den Gewalten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die vorhandenen aber sind von Gott verordnet. Die Regierung ist von Gott verordnet. Und ob ich jetzt das akzeptiere, was die entscheidet da vorne oder nicht, wenn es, sagen wir mal, nicht direkt gegen die Schrift spricht, habe ich zu gehorchen. Und ich fülle meine Steuererklärung nicht nur dann richtig aus, wenn die Benzinpreise wieder senken, nur weil ich jetzt dem Staat irgendwie eine reindrücken will, sondern ich fülle sie immer richtig aus. Egal, was da kommt. Als Paulus diese Worte schrieb, schrieb er an Christen in Rom, die unter der Herrschaft Neros lebten, einen Kaiser, der die Christen sehr, sehr verfolgte. Und die Christen haben sich da, sind ihren Weg gegangen und haben sich da untergeordnet. Mein zweiter Gedanke, was sind die Konsequenzen einer biblischen Unterordnung? Was sind die Konsequenzen? Nachdem wir einige Gebiete betrachtet haben, wo Gott Autorität eingesetzt hat, möchte ich mal die Konsequenzen aufzeigen. Als erstens die positive Konsequenz. Gottes Ordnungen sind gut und zum Schutz wie zum Segen gegeben. Wenn man sich Christus unterwirft, dann folgt daraus ein Leben der Heiligung und Verherrlichung Gottes. Wenn sich die Gemeinde Jesu unter das Wort Gottes stellt, ihre Ältesten ehrt und ihnen gehorcht, dann wird Gott nicht sie trägt die Autorität und ist für alles verantwortlich, sondern der Mann. Und unter der Autorität des Mannes hat sie viele Möglichkeiten, sich besser zu entfalten. Wenn sich die Kinder ihren Eltern unterordnen, wie viel Streit und Spannungen werden da entschärft? So bedeutet die Unterordnung oder die Konsequenz der Unterordnung Begrenzung meiner Verantwortung. Ich brauche mich nicht um alles zu kümmern. Es gibt Leute, die gewisse Bereiche haben, für die sie verantwortlich sind. Ein Mann kann zum Beispiel ruhig in die Zukunft schauen und braucht sich nicht zu sorgen, weil er unter Jesus Christus, seinem Haupt, lebt. Unsere Firma in Engstingen hat jetzt Insolventantrag gestellt und wir wissen nicht über die Zukunft der Gemeinde. Und jetzt gibt es wirklich bei unseren Arbeitskollegen die verschiedensten Reaktionen. Und ich kann ruhig sein, indem ich weiß, Gott führt meine Sache. Er hält meine Zukunft in seiner Hand. Ich ordne mich seinem Willen unter, egal was kommt. Und ich kann wirklich nicht mit einem griesgrämigen Gesicht zur Arbeit gehen, sondern fröhlich, weil ich unter meinem Haupt Christus lebe und ich delegiere das Problem an die höhere Stelle. Ein Mann kann dann auch zum Beispiel ruhig bleiben, wenn er angegriffen wird. Er braucht sich nicht jedes Mal verteidigen. Ich habe kürzlich von einem Bruder einen Brief bekommen, der um Entschuldigung mich gebeten hat, weil er mich bewusst verletzen wollte. Und da sind über diese Sache Jahre vergangen und er schreibt mir diesen Brief. Und ich habe mich damals nicht verteidigt, weil ich gesagt habe, Herr, das ist deine Sache. Eine Frau braucht sich nicht in einen Konkurrenzkampf mit dem Mann verausgaben. Sie kann sich dann um die Familie und die Kinder kümmern. Sie braucht dann nicht eigenes Geld verdienen zu müssen, sondern sie beugt sich unter das Familienbudget und den finanziellen Rahmen ihrer Familie. Die Gemeindeglieder müssen nicht alle Probleme gemeinsam durchkauen, sondern sie delegieren sie an die Ältesten. Die tragen die Verantwortung für die Gemeinde. So wie ein Bruder mal aus einer Gemeinde zu mir kam und sagte, ich sehe ein großes Problem bei uns in der Gemeinde. Dann habe ich zurückgefragt, hast du schon deinem Ältesten das gesagt? Da sagte er, ja, aber da tut sich einfach nichts. Da sagte ich ihm, da musst du warten. Du hast die Sache an die nächste Instanz weitergegeben und sie tragen die Verantwortung. Mein nächster Gedanke. Die getroffene Entscheidung der autoritativen Personen zu tragen und zu respektieren. Nehmen wir mal an, ein Mann und eine Frau unterhalten sich in einer Sache und sind verschiedener Meinungen. Und dann trifft der Mann eine Entscheidung, die der Frau nicht gefällt. Was ist das für eine Konsequenz dann für die Frau? Eine geistliche Frau trägt die Entscheidung, ob es gut geht oder schlecht geht, mit. Sie stellt sich unter die Last, ob es gut geht oder schief geht. Nehmen wir einen Mann an, dessen Haupt Christus ist. Und dieses Haupt Jesus Christus hat die Entscheidung getroffen, dass er krank wird. Der Mann wird krank, irgendeine schwere Krankheit. Wie trägt dann dieser Mann diese Krankheit? Indem er sich unterordnet unter das Haupt Jesu Christi und ja zu seiner Krankheit sagt und sie weiter abgibt, das Problem, kann er frei werden. Was ist, wenn Älteste in einer Gemeindeversammlung einen Vorschlag bringen und ein Großteil der Gemeinde stimmt dem zu? Wie verhalten sich die, die mit der Entscheidung der Ältesten nicht zufrieden waren? Unterordnung bedeutet, ich trage die Entscheidung mit. Ich ziehe mich nicht zurück, ich fange nicht an zu schmollen, sondern ich trage sie mit, weil ich mich unter meinen Herrn Jesus Christus da unterordne. Ich hörte mal von einem Ältesten, der hatte in einer Gemeinde ging die Debatte über einen Tannenbaum. Stellen wir einen Tannenbaum auf oder nicht? Er war einer von den Ältesten, die dagegen war, und die Gemeinde hat entschieden, wir stellen einen Tannenbaum auf. Und wisst ihr, was dieser Bruder getan hat? Und das war für mich echt sehr respektvoll. Er hat dann auf diese Gemeindeversammlung gesagt, okay, dann stelle ich, obwohl ich dagegen war, diesen Tannenbaum jedes Weihnachten auf. Das ist Unterordnung unter den Willen Gottes. Mein dritter Gedanke, die Gefahren der Unterordnung. Vier Gefahren resultieren aus der Ausübung der Autorität und der Unterordnung. Die erste Gefahr ist, dass jemand herrschen will. Dass jemand die ganze Verantwortung an sich reicht und alles durchdrücken will. Nun, ich denke, das ist nicht richtig und verkehrt, auch vom Worte Gottes her. Und Gott wird dann in diese Gemeinde eingreifen, denn er wacht über seine Gemeinde. Die zweite Gefahr ist Menschenfurcht, dass ich überhaupt mundtot bin und überhaupt nie mehr was sage in der Gemeinde, weil ich vielleicht nie angehört worden bin, so richtig oder so, und dass man oder Angst hat, dass man mir über den Mund fährt und ich sage dann nichts mehr in der Gemeinde. Und ich liefere mich dann willenlos diesem Machthunger irgendeines Führers aus. Der dritte Gedanke ist Ungehorsam oder Gefahr, Ungehorsam. Wo ich dann, ich denke, das ist eine der gefährlichsten jetzt Gefahren, wo ich voll Eigensinn mich bewusst der Autorität widersetze. Und oft ist das die Basis der menschliche Stolz. Ich bin nicht bereit, mich zu demütigen. Und daraus entstehen wirklich viele, viele schwerwiegende Probleme. Aber die Bibel sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Die Gefahr ist, dass man sich gegen die Autorität auflehnt und dem Verleumder Raum gibt. Und dadurch wird die ganze Gemeinde vergiftet. Man gibt den Verleumder Raum im Herzen oder das Ohr. Das ist genau das Gleiche und es ist Sünde. Und der vierte Gedanke, die Gefahr der Unterordnung ist Rebellion. Ich denke, das ist eine der schwersten. Als der Teufel, der schönste der Engel in Gottes Welt, sich erhob und sich über Gottes Autorität hinwegsetzte, riss er ein Drittel der Engel mit sich. Das sind die heutigen Dämonen, sagt uns die Schrift. Rebellion ist eine Partei der Unzufriedenheit, die sich dann gegen Gottes Autorität auflehnt und stellt. In der Ehe kann es sein, dass die Frau sich mit den Kindern zusammentut, in der Gemeinde die Partei der Unzufriedenen, am Arbeitsplatz wird zum Streik aufgerufen und im Staat ist die Folge ein Putsch und wird die Regierung gestürzt. Und Gott ist gegen Rebellion. Gott lehnt es ab. Die markanteste Demonstrierung der Rebellion ist Miriam und Aaron. Als sie sich gegen die Autorität Moses auflehnten, war die Folge, dass Gott in das Volk Israel eingegriffen hat und sie mit Ausschlag, Miriam mit Ausschlag schlug. Und Miriam und Aaron redete wieder, Moses steht da wegen seiner Frau. Hier ist die Sünde nochmal des bösen Schwatzens ganz krass dargestellt. Wir müssen die Konsequenz genau bedenken, dass gegen Rebellion immer Gottes Gericht kommt, dass Gott persönlich eingreift. Mein vierter und letzter Gedanke, die Grenzen der biblischen Unterordnung. Wir haben über die Konsequenzen, Gefahren nachgedacht, aber ich möchte auch noch die Grenzen der Verantwortung aufzeigen. Gott verlangt keinen Kadavergehorsam. Also auf jeden Fall muss ich gehorsam sein, bis die Bank bricht. Im Willen des Vaters im Himmel und Jesu Christi, wenn wir die Bibel lesen, dann können wir immer willenlos uns unterordnen. Da ist kein Problem, weil Gott und Jesus Christus sind ja auch fehlerlos und Gottes Willen ist immer gut. Nicht so ist es bei menschlichen Autoritäten. Das bedeutet zum Beispiel nicht, dass eine Frau sich ihrem Mann unterordnen muss in jedem Fall, auch wenn der Mann von der Frau etwas verlangt, was gegen die Gebote Gottes verstößt oder umgekehrt. Wenn die Frau vom Mann etwas verlangt, was gegen das Gebot Gottes geht. Hier ist die Grenze der Verantwortung oder der Unterordnung gegeben. Wenn ein Mann die Grenzen, die Gott gestellt hat, überschreitet, dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass die Frau sich auf die Autorität, die höhere Autorität Gottes beruft. Und das tut in einem Geist nicht der Ablehnung, sondern der Liebe. Ich denke hier an das Beispiel der Schrift im Alten Testament, an die Abigail. Diese Frau war mit einem bösen Mann verheiratet, er war nicht gläubig. Und als ihr Mann durch ein böses Verhalten gegenüber David sein ganzes Haus in Gefahr brachte, handelte sie wider seinen Willen, aber nicht hinter seinem Rücken. Das heißt, sie hatte etwas getan, was sie dann ihrem Mann ganz klar sagte und persönlich mit ihrem Mann redete. Und Gott hat dann in diese Ehe eingegriffen. Ein Abschreckungsbeispiel in der Schrift ist Ananias und Sapphira. Die haben beide gelogen und wurden beide von Gott mit dem Tode bestraft. Sapphira musste nicht Ananias sich unterordnen und lügen. Da hätte sie Nein sagen können. Da hätte sie widerstehen sollen. Bei den Eltern und Kindern ist die Grenze der Unterordnung dargegeben, wenn Kinder erwachsen sind. Oft vergessen das die Eltern, dass sie die Kinder nur als eine Leihgabe auf Zeit bekommen haben. Manche Eltern denken, die Kinder müssen sich den Eltern unterordnen, solange die Eltern leben. Das stimmt nicht. Die Eltern ehren, das steht in der Bibel. Aber die Unterordnung endet, wenn die Kinder erwachsen sind und ihre eigene Ehe haben. Die Gemeindeglieder haben den Ältesten zu gehorchen, solange diese in der Lehre der Heiligen Schrift leben und nicht gegen die Lehre der Heiligen Schrift gehen. Wenden sich Älteste einer Irrlehre zu, sind die Gemeindeglieder gefordert, da sich dagegen zu wenden und manchmal sogar die Gemeinde zu verlassen. Geboten wird aber, und das ist ein Punkt, der auch wichtig ist, denke ich, die Ältesten zu ehren wegen ihrer Autorität. Mit den Ältesten reden wegen etwas Falschen, was falsch gelaufen ist, ist eine Sache. Oder wenn es auch vielleicht eine falsche Lehre ist, ist auch eine Sache. Aber ihnen ungehalten und frech die Meinung zu sagen, das ist Sünde. Und die Bibel schützt die Ältesten und sagt, ihr dürft gegen die Ältesten etwas annehmen, nur auf dem Grund von 2 oder 3 Zeugen. Und wenn wir auf David schauen, der achtet Saul und sein Leben und respektiert ihn, obwohl Saul ihn sogar verfolgt hat. Aber er achtet ihn aus einem Grund, weil Gott ihn als Autorität in Israel eingesetzt hat. Und er respektiert diese Autorität. Wenn ein Arbeitnehmer von uns unsaubere Geschäftspraktiken fördert, dann bin ich als Christ gefordert, das nicht zu tun. Einmal kam der Chef und drückte mir den Herer hin und sagte, sagen Sie, dass ich nicht da bin. Das ist hart. Was machst du dann als Christ? Dann habe ich den Hörer genommen und habe dem Chef gesagt, dann sagen Sie es selber. Der hat mich angeschrien, da ging es mal ein paar Minuten, aber der hat von mir das nie wieder verlangt. Nie wieder. Aber das fordert natürlich Mut und da kann natürlich manches geschehen anschließend. Kinder schauen darauf, wie Vater und Mutter miteinander umgehen, wie Mütter sich der Autorität des Vaters fügen und wie die Väter sich der Autorität des Herrn fügen. Und daraus schließen sie ihre Unterordnung und ordnen sich den Eltern unter. Übernehmen die Väter keine Führung und sind autoritär, werden die Kinder rebellieren. Und das können wir so verfolgen in allen Bereichen, die ich auch hier angeschnitten habe. Am Anfang habe ich gesagt, dass jede Autorität das Ziel haben sollte, dass man sich Gott und seinem Willen unterwirft. Indem ich am Arbeitsplatz mich Gott unterwerfe, zeigt, wie ich mit meinen Vorgesetzten umgehe. Wenn ich mich Gott unterwerfe, zeigt sich, wie ich Auto fahre, indem ich mich den Regeln unterwerfe. Indem ich mich der Autorität Gottes unterwerfe, zeigt sich, wie ich mich mit den Autoritäten unterwerfe, die Gott eingesetzt hat. Das zeigt sich an der Achtung und Respekt diesen Leuten gegenüber. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 21, und seid dabei einander untertan in der Furcht Christi. Und ich denke, dieser Satz, den können wir nicht alleine rausreißen hier aus Epheser 5, Vers 21. Sondern dieser Satz geht dann weiter. Die Frauen den Männern. Die Männer, liebet eure Frauen. Die Kinder, seid gehorsam den Eltern. Die Knechte, gehorchet euren leiblichen Herren. Und ihr Herren, seid angemessen oder verhaltet euch angemessen zu den Knechten. Hier regelt Gott praktisch die Unterordnung unter die Autoritäten. Möge der Herr uns schenken, dass wir dieses wichtige Wort der Heiligen Schrift in unsere Gesellschaft heute hineinbringen, in unseren Gemeinden heute umsetzen, weil das erfordert wirklich Sterben. Das ist nicht so einfach. Weil die Welt bringt uns andere Normen. Die Welt lebt uns was ganz anderes vor. Das sehe ich schon heute an den Lehrlingen, die kommen. Wie schwierig es ist, heute Lehrlingen auszubilden. Ab und zu habe ich mal mit Lehrlingen zu tun. Aber ich sehe, wie sie rebellieren innerlich und sich nicht unterordnen wollen und können, weil sie das schon nicht mal in der Schule gelernt haben. Weil ich denke, ein Schüler hat eine Autorität in der Schule, die Lehrer. Und manchmal muss ich am Essenstisch meinen Sohn zurechtweisen und sagen, wie sprichst du von deinem Lehrer? Ich meine, das ist unsere Pflicht als Eltern. Aber unsere Pflicht ist nicht nur, unsere Kinder zurechtzuweisen, sondern auch selber das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Und das geht zurück. Die Autorität geht leider zurück. Wie ordne ich mich Jesus und seinem Wort unter? Wie verhalte ich mich in der Gemeinde? Und ich denke, wenn wir dieses so nehmen, wie das Wort Gottes es sagt und es leben, da wird sich manches gravierend verändern an unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, in unserer Gemeinde und in unserer Gesellschaft. Möge das der Herr schenken. Amen.
Danke, Sigurd, für deine Ausführung. Wir wollen jetzt zum Abschluss das Lied 126 singen. Christus, der Herr aller Welt, der alles Leben erhält, der Herr, dem alle Engel dienen. Schönen Sonntag, Herrn.